So, letzte Woche kam das frisch geschwebelte Kölsch mit einem Tag Verzug raus und dieses Mal sind wir einen Tag early. Wir müssen es ja wieder rausholen, liebe Freunde. Heute terminlich bedingt und nächste Woche wird es dann tendenziell eher wieder einen Tag später, weil ich nach Marbella muss und erst nächste Woche Mittwoch wieder zurückkomme. Aber sehr gute Folge heute. Viel Basketball dabei.
Ja, so viel Basketball wie noch nie. Obwohl Bank tatsächlich quasi, also, den großen Fehler begangen hat, Sonntagabend lieber Football als Basketball zu schauen. Aber er entschuldigt sich gleich und wir reden natürlich ausführlich über den Europameistertitel der deutschen Mannschaft. Jo, am Anfang, was haben wir am Anfang gemacht? Stimmt, Leute, geht zum Zahnarzt, das haben wir euch erzählt. Bank fliegt nach Marbella und spielt eine Woche FIFA.
Guckt eine Woche FIFA
und hinten raus auch noch ein bisschen Bundesliga und NFL. Ja, hat Spaß gemacht.
Runde Episode. Have fun.
Der kommt an. Mach ihn. Mach ihn. Er macht ihn. Mario Götze.
Und Touchdown für New England. Hey, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein.
Großartig. Vettel ist Weltmeister 2-10.
You have a timeout.
Es ist 10.07 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwebelten Kölsch. Wir sind dran geblieben, was unseren Rhythmus angeht. Letztes Mal 9 Uhr, heute 10 Uhr, einen Tag früher, weil für Bank geht's in Süden. Wobei, wenn ihr jetzt alle denkt, dass es die nächste Urlaubszeit wäre, falsch gedacht.
Ja, das ist so. Also, ich wurde am Wochenende angefragt, ob ich mit nach Marbella fliegen kann, weil unser werter Kollege Eli Jello seine Lieblingsproduktionsfirma angerufen hat, um seine Streamingwoche zu produzieren. Und ja, wenn's Team Hilfe braucht, dann bin ich natürlich am Start und dafür fliege ich dann auch gerne mal 7 Tage nach Marbella. So, und ja, gehört auch zur Wahrheit dazu, es gibt auch schlechtere Arbeitsorte.
Gerade sagen jetzt, also wenn du mir jetzt wieder ankommst von wegen, ja, ich opfere mich, um jetzt nochmal eine Woche in Marbella verbringen zu müssen, ja, ich weiß. Und
nee, das also, sage ich nicht, aber ich sag auch, ey, ich habe mich da nicht aktiv drauf beworben. So, ich wurde gefragt, ob ich helfen kann, so, ja, ich helfe. So, und möchte jetzt nicht, dass das irgendwie in falsche Hände gerät.
Na, du bist jetzt nicht angekrochen gekommen und hast gesagt, ich möchte das unbedingt machen, aber... Ja. Du beschwerst dich jetzt ja auch nicht, dass du damit fliegen darfst. Auch wenn es also nicht falsch verstehen, es ist schon auch ein Heidenbatzen Arbeit, da dabei zu sein. Also einfach viel, viel Zeit, die man irgendwie vor einem Rechner auch verbringen muss. Aber ist ja, also, jetzt ja. Unterhalten wir uns schon mal. Es gibt schon Schlimmeres, als da jetzt eine Woche nochmal irgendwie in der Sonne zu verbringen.
Ja, definitiv. Also vor allem, wenn ich jetzt gerade rausgucke, oh, kann ich sogar jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe gerade das erste Mal, das sollte ich im Podcast nicht sagen. Egal, aber ich habe auf jeden Fall mein Fenster zugemacht. Ich hatte schon dann eigentlich eine relativ lange Zeit mein Fenster immer auf Kipp. Das habe ich jetzt dann auch mal zugemacht, weil es wirklich zu kalt geworden ist. Also draußen ist echt nicht mehr erträglich und morgens dann bei 14 Grad in der Wohnung aufwachen, ist dann gar nicht mal so geil. Und bei mir führt das im Winter dann immer dazu, dass ich dann eher mal morgens nicht aufstehe und mich lieber nochmal einmümmel. Jetzt ist es soweit. Mein Fenster ist zu.
Richtig. Ich habe, glaube ich, letztens vor 2 oder 3 Tagen, als es hier mal wirklich richtig kalt war, probiert, meine Heizung anzumachen. Hab dann gemerkt, dass sie noch gar nicht angeht. Also, ich bin dann im Kalten quasi sitzen geblieben.
Ja gut, da musst du ja erstmal Zentralheizung und sowas anmachen, ne? Aber wenn man noch zu Hause sitzt, dann gibt's ja noch Papa, der sich damit beschäftigt.
Ja, wobei ich wüsste rein theoretisch schon auch, wie das angeht. Wahrscheinlich würde mir aber mein Vater sagen, wenn ich ihm sage, können wir Anfang September die Heizung schon anstellen, ja. möchte irgendwie eine finanzielle Beteiligung von mir haben.
Ja, zu Recht auch an der Stelle. Aber apropos finanzielle Beteiligung, ich bin sehr froh, dass du zwischen deinen Zahnarztterminen überhaupt Zeit für einen Podcast gefunden hast.
Oh, schwieriges Thema, Bengt. Ja, Grüße gehen raus an meine private Krankenversicherung, die jetzt quasi Ende des Monats ausläuft, die jetzt quasi nochmal gemolken wird. Und ich wollte ja eigentlich nur mal zur Kontrolle vorbei beim Zahnarzt. Dann habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass der da ein kleines Löchlein gefunden hat. Und das wurde gestern quasi einmal wieder fein gemacht. Und Zahnarzt ist wirklich... Also ich bin keiner, der da so ein Riesenproblem hat. Ich habe zum Glück kein Problem mit Spritzen. Ich habe kein Problem, da dann irgendwie, dass da ein bisschen rumgebohrt wird. Es war das erste Mal, dass ich da quasi was hatte. Oder letztes Mal war halt als Kind und ich habe mich nicht mehr wirklich daran erinnert.
Du hattest was mit deinem Zahnarzt?
Korrekt. Und das letzte Mal, als ich wirklich so ein Scheißerlebnis hatte, war halt Weisheitszähne rausmachen. Ich glaube, das findet jeder kacke. Aber dieses, ich hasse das, du kommst dann heim und dann ist halt so alles noch irgendwie betäubt in deinem Mund und dann dieses ewig nichts essen und ich habe dann gestern Abend so ein bisschen wieder angefangen zu essen und es ist nicht geil, Essen ist wirklich nicht geil, wenn da irgendwas im Mund wehtut. Deswegen, also der Akt des Lochentfernens ist okay, aber so die Stunden danach, jetzt heute Morgen ging's wieder, ich habe gerade ein bisschen Rührei gefrühstückt, das war okay, aber Zahnarzt wirklich, Freunde, putzt eure Zähne und passt auf, dass da nichts passiert.
Ja, und geht halt regelmäßig zur Vorsorge, ne?
So, ja.
Weil das ist ja auch einfach das, was man, hattest du ja letzte Woche auch erzählt, bei mir gab es auch die Phase, wo ich frisch ins Studium reingestartet war und dann lässt es mal 2 Jahre schleifen, dass du dann nicht zum Zahnarzt gehst. So, es ist nicht cool. So, es ist auch einfach dumm. So, man kann halt wirklich 1 bis 2 Mal im Jahr da einfach hingehen und dann macht die Krankenkasse auch keinen Stress, wenn dann irgendwann mal was ist. So, wenn du 5 Jahre nicht beim Zahnarzt warst und dann Schweizer Käse an Karieslöchern in deinem Backenzahn hast, dann sagen die auch so, ja, fick dich halt, zahl's halt selbst. So, und es ist schon, geht zum Zahnarzt. Das ist
geht
die,
wirklich zum
die Long
Zahnarzt.
Story Short.
Vor allem, ich bin auch so der Klassiker, denke, ja gut, mein Gott, ich putze 2 Mal am Tag die Zähne und wenn's gut läuft, benutze ich auch immer mal wieder ein bisschen Zahnseide. Also ich bin wirklich jemand, der eigentlich drauf achtet, dass da nichts passiert. Aber ich meine, ich habe unten so einen Retainer drin, da kommst du an manche Stellen einfach nicht ran und genau ja. Da ist jetzt auch so das Loch gewesen und deswegen, also, geh zum Zahnarzt, weil das kriegt ihr mit alleine Zähneputzen nicht hin. Deswegen.
Boah, Zahnseide ist schon ein ätzendes Thema, oder? Also, hands ja, down, weil.
Normalerweise müsstest du ja jeden
Zahnarzt,
Tag machen,
genau.
Machst du ja nicht.
Ja, und jeder Zahnarzt sagt einem immer, oh ja, benutzt du Zahnseide? Und ich glaube, jeder lügt. Weil jeder, wenn der Zahnarzt ihn fragt, benutzt du Zahnseide, sagt er, ja, so ab und an mal, ja, Lüge. Also
was
wirklich
auch,
absolut.
Also was
Lüge.
An sich auch dumm ist, weil der Zahnarzt, also das haben Ärzte so an sich, die sehen, was du machst ja. Und was du nichts machst. Und wenn du da irgendwie ein aufgequollenes Zahnfleisch hast, dann wird der auch wissen, ja gut, der Bré benutzt auf keinen Fall Zahnseide. Deswegen,
ja.
Also. Und die wissen ja auch, die wissen ja auch selber, dass das so ein sehr, sehr, also lügenreiches Thema ist, dass die Leute, gut, ich glaube, die sind schon auch froh, wenn man 2 Mal am Tag Zähne putzt, was für mich wirklich das Normalste der Welt sein sollte. Und dann Zahnseide ist so ein nice Add-on, glaube ich, für viele und jetzt, glaube ich, gerade wenn du jetzt, das ist der Klassiker, jetzt hattest du mal ein Loch und da wurde jetzt dran gebohrt, ich habe gestern Abend natürlich mit Zahnseide einmal durchgemacht, weil du jetzt so auf diesem Trip bist, von wegen, ja gut, wäre jetzt auch schön, wenn mal die nächsten 2, 3 Jahre nicht mehr gebohrt werden muss, aber ja, niemand kann mir erzählen, dass er jeden Tag Zahnseide benutzt.
Ja, vielleicht ist es dann so ein Wasserspritzer, den du dir dann dazwischen, gibt's bestimmt auch von Temu, kannst du bestimmt auch für 3,50 holen. Ja, naja, aber ja, Mundhygiene, schon ein wichtiges Thema. Aber ja, für mich geht's morgen nach Marbella, also die Reiselaune geht weiter. Ich bin ja letzte Woche auch noch nach München runtergefahren, aber auch da keine Freizeit- und Privatreise, sondern wir hatten Volleyball Media Day und Red Bull Pool Clash, also Surfen, aber eins nach dem anderen. Volleyball Media Day hat mir richtig Spaß gemacht. Also das war echt, ich habe ja sonst wenig Berührung mit der Hallen-Volleyball-Welt und durfte jetzt da aushelfen und ich habe die Greenscreen-Station bedient. Also wir hatten so eine Greenscreen-Station, wo die Leute dann GIFs drehen mussten und meine Fresse, die sind ja alle richtig kreativ.
Ist das jetzt ironisch gemeint oder wirklich
nein,
ernst?
Nein, wirklich überhaupt nicht. Weil, also ich habe es mir so vorgestellt, da kommen halt von 4 Teams 4 Leute hin. Ja. Du sagst denen, hier ist ein Greenscreen, macht mal eine Pose. So, und das war auch meine Aufgabe, zuerst zu sagen, so, yo, ey, eigene Posen gehen immer vor, macht mal eine Pose. Und es ist da rausgesprudelt aus denen, dann haben die sich Huckepack genommen, der eine hat einen Dreier geshootet und Ice in his Veins gemacht, der nächste tanzt irgendwie einen Fortnite-Tanz und alles. Also das war irre, ich bin wirklich zufrieden.
Ja, okay, wir nehmen uns mal da so 5% raus, dass wir da auch die letzten Jahre ein bisschen Erziehungsarbeit betrieben haben, weil ich muss schon sagen, als wir die, und das ist ja quasi der Hintergrund, also für alle, die im Volleyball ein bisschen tiefer drin sind, gibt ja immer den Liga-Cup, ehemals Bouncehouse-Cup, der dann auch wieder Oktober in Hildesheim stattfindet. Da war es die letzten Jahre so, dass alle Teams dran teilgenommen haben oder der offizielle Media-Day quasi dann auch zur selben Zeit in Hildesheim stattfand, weil eh alle Teams da waren. Da wurde der Spielmodus jetzt so ein bisschen angepasst, besteht jetzt quasi nur noch aus 8 Teams und die anderen Teams waren zum Beispiel, also die aus dem Süden kommen, in München. Bei Media Day und ich muss schon sagen, als wir das die letzten Jahre gemacht haben oder gerade jetzt am Anfang, ich glaube das erste Jahr war 2023, da war das schon sehr auf Ansage, was für eine Pose könnte man denn machen, aber geil, ne, dass sich das jetzt mittlerweile hinentwickelt hat, dass die Leute da auch Bock drauf haben, weil das finde ich eh bei so einem Media Day, ich meine nochmal, und das haben hoffentlich jetzt auch mittlerweile die Vereine verstanden, ihr macht das nicht für uns, sondern ihr macht das schon auch für euch. Das ist euer Content, den ihr dann in der Saison verwenden könnt. Das sind eure Bilder, das sind eure Instagram-GIFs, die ihr verwenden könnt. Und da hat, meine ich zumindest in den letzten Jahren, ein Umdenken stattgefunden von wegen, ja, das ist ein Pflichttermin und der ist nervig, den müssen wir wahrnehmen, hinzu ist eigentlich eine Chance und es kann auch ein bisschen Spaß machen.
Ja, nö, so hat sich's auch angefühlt. Also da habt ihr herausragende Vorarbeit geleistet. Muss aber auch sagen, auch die Indoor-Volleyball-Community sind ja einfach coole Leute, ne? Also da unterhältst du dich wirklich mit keinem und denkst dir, Mann, was ist das denn jetzt für ein Vogel? Sondern wirklich alle einfach freundlich miteinander und alle wissen schon, wir arbeiten auch hier irgendwie schon am selben Ziel.
Ja, nö, deswegen. Also vor allem ist auch das erste Mal, dass du die alle live gesehen hast, ne?
Ja, doch schon.
Weil die Hallenvolleyballer, da kommst du ja... Also die Beachball kennst du natürlich mittlerweile an, aber die Hallenvolleyballer kommst du ja nicht ran.
Ja. Und? Ja, gut, aber ich wurde einmal, mir wurde von außen gesagt, ich sag jetzt nicht, wer es war, aber da stand dann jemand neben mir und hat gesagt so, boah, da wird man schon neidisch auf die Größe, oder? Und ich guck nur so, nö, also ich war mit meinen 1,83 bis gerade eigentlich ganz zufrieden. Was soll denn jetzt so ein Kommentar? Und die Person also, nein, so war es halt gar nicht gemeint, aber ich laufe sowieso immer nur mit den Augen nach oben rum. So, und aber also ich schäme mich jetzt trotzdem immer noch nicht, 1,83 groß zu sein. Muss echt sagen, einfach coole Jungs, coole Leute alle einen geilen Vibe an sich. Ich mag die Internationalen aber auch extrem gerne. Oh, da musst du mir dann jetzt mal aushelfen. Ein Kanadier von Karlsruhe, glaube ich.
Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Ich bin noch nicht drin in den Kaderlisten,
ja, okay, was
das
angeht. Okay,
das ist beim Volleyball ja auch immer so.
Dann sorry fürs unter den Bus werfen.
Nee, das ist auch nicht unter den Bus werfen. Also das ist beim Volleyball ja schon immer so, gerade die kleineren Vereine, die dann einmal ordentlich durchrotieren. Und das ist ja immer das Spannende bei den Ausländern, in dem Sinne, die haben so 3-4 Spots offen, die werden dann meistens mit Ausländern quasi besetzt. Und daran hängt halt deren gesamte Saison. Deswegen finde ich das auch mal geil bei Media Day. Gut, wir haben es jetzt die letzten Jahre immer mit dem Liga Cup verknüpft. Da siehst du die das erste Mal zocken. Und da bekommst du so den ersten Eindruck, okay, ist das ein Hop oder ist das eher ein Flop-Transfer? Deswegen, ja, hast du jetzt quasi schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Und ich bin dann gespannt, was das im Liga Cup, also zumindest die Teams, die dann beim Liga Cup da sind, was da dann so der erste Eindruck der Teams sein wird. Aber ich merke auch, ja, ich hab richtig Lust so langsam wieder auf die Halle. Ich habe das schon im anderen Podcast auch erzählt. Ich liebe das ja quasi, dass wir uns den Luxus erlauben können, okay, im Sommer voller Fokus auf den Beachvolleyball, aber reicht dann auch mal wieder und dann im Herbst, Winter und Frühling übernimmt die Halle. Ich bin da schon sehr, sehr großer Fan von der Aufteilung.
Ja, also ich bin für mich privat jetzt auch einfach Fan davon, dass mal wieder ein bisschen mehr Regel reinkommt, ein bisschen mehr geregeltes Leben und tatsächlich dann auch nicht kommst du nach Hause und musst dich fragen, ah scheiße, kann ich heute überhaupt einkaufen? Warte, sind wir Sonntag oder sind wir Montag zurückgefahren? Nee. So, es kommt dann durch die Meetingstrukturen, durch den generellen Liga-Alltag halt einfach eine gewisse Regelmäßigkeit rein und mit zunehmendem Alter merkt man dann irgendwann dann auch, dass das auch ganz geil ist. So, dass man da auch echt was Positives mit rausnehmen kann. Also ja, Winter kann kommen. Ich muss auch schon sagen, hab da Bock drauf.
Okay, ich weiß nicht, willst du noch kurz erzählen von deinem Surf-Event, bevor wir abdriften in Richtung Basketball-EM?
Ja, können wir gerne machen. Also Tag danach war dann Red Bull Pool Clash in der O2 Surf Town Muck und der hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Also ist einmal ein Riesen-Event, wo, glaube ich, 120 Surfer und Surferinnen mitmachen. Ist ein Amateur-Cup, also kann sich theoretisch halt auch jeder anmelden. Aber grundsätzlich einfach, wie geil ist bitte diese Surftown, ey. Also das ist ja wirklich, aber warst du schon mal da?
Nee. Ich habe also ein paar Clips auf Instagram gesehen vom Event. Ja. Das sah schon alles ganz fancy aus. Also dieser Surfer-Look.
Ja, Insta-Story war toll, oder?
Also Insta-Story wer sich da nur drum gekümmert hat. Ja, herausragend hast du das gemacht.
Ja, warum aber ich fand's wirklich nicht, nice.
Warum hast du eigentlich nicht, hast du auch hier quasi kommentiert und so, weil da habe ich dich nie gesehen.
Nee, das habe ich auch nicht gemacht, aber das war auch nicht im Plan, also das war alles in Ordnung, so hab dann ein bisschen hinter den Kulissen gemacht und hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil die
Surf-Community. Ich dachte auch eigentlich ehrlich, es gab für mich einen Case, dass du als Rampensau dich dann natürlich auch mal auf so ein Surfbrett stellst.
Ich hätte auch ultra Bock gehabt zu surfen, aber also in so einem Kontext natürlich nicht. So, ich hätte ganz gerne mich dann nach dem nach dem Event nochmal irgendwie auf die Welle gesetzt, aber dann war die Welle halt aus. So, dann konntest du da nicht mehr hin. Nee, einmal wurde ich angemeldet zum Skatesurfen so, und habe mich natürlich dreimal geisteskrank aufs Maul gepackt. Mein Ellenbogen tut immer noch weh, aber das ist eine andere Sache. Seht ihr dann im Vlog. Ich habe da auch noch einen Vlog gedreht, der dann irgendwann demnächst kommt. Verzeihung. Ja, aber muss sagen, einfach mega geiles Event, aber diese Location, ne? Also es ist einfach ein Traum. So, du bist 30 Minuten im Norden von München und hast da eine offene Welle, die du halt einfach anpaddeln kannst und dann fliegen die ganze Zeit irgendwelche Flugzeuge da drüber, weil es direkt neben dem Flughafen ist. Und du hast 180 Meter Surfbahn und das ist so geil. Also wirklich, ich kann jedem da nur empfehlen, irgendwann mal bei der O2 Surftown Muck vorbeizukommen, weil das ist echt Costa Brava-Feeling direkt vor der Haustür, wenn du da in Süddeutschland wohnst. Es hat seinen Preis, so ja, gehört dazu, aber keine Ahnung, ich glaube, das Ding zu bauen hat nach offiziellen Angaben so 45 Millionen Euro gekostet und dann betreibst du es ja auch nicht for free, ne? Also da jeden Tag irgendwie die Betriebskosten am Laufen zu halten, das muss ich halt irgendwie rentieren und da sage ich ehrlich, der hohe Preis, der lohnt sich alle Male. Also das ist so ein geiles Ding. Ich weiß, sollte ich jemals nach München ziehen, ich hole mir da eine Jahresmitgliedschaft, kostet es, was es wolle.
Gerade so, also wenn du dir München leisten kannst, quasi dann die Mieten da, dann kannst du dir auch Surfen leisten.
Ja,
aber also wie viel, über was reden wir denn da? Wenn du da jetzt einmal hast, gut, dann über was redest du? Gehst eine Stunde surfen, zahlst wie viel?
Ja, gib einen Tipp ab.
Ich habe keine Ahnung, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. So wie du redest, auf jeden Fall mal dreistellig. Okay, du nickst, dann sage ich für eine Stunde
Surfen. Ich wippe mit dem Stuhl.
Für eine Stunde Surfen zahlst du 125 Euro.
Ja, nicht verkehrt. Also ich habe mir die Preise nicht genau angeguckt, aber irgendwie so eine Session, ich weiß nicht genau, wie lange die geht, kostet 150. Also 150 Euro dafür. Es ist jetzt kein Hobby, was du jede Woche betreibst. Es
ist jetzt kein Studentenhobby, um das mal so auszudrücken.
Nee. Dagegen ist Golf günstig. Also da kannst du dann besser dreimal auf die Driving Range gehen. Aber ja, es ist halt auch einfach, was ist dir deine Zeit wert und was ist dir dieses Urlaubsgefühl wert, ne? Weil am Ende, wenn du surfen gehst, es ist immer noch teurer, nach Südfrankreich zu fliegen und da auf dem offenen Meer zu surfen.
Logisch, und da weißt du nicht mal, ob du die ganze Zeit eine gute Welle bekommst. Und die bekommst du da in München auf jeden Fall. Gut, dann das Surf-Event ist jetzt aber auch generell, Surf-Saison ist jetzt quasi auch rum, um da einmal noch den Spontan...
Noch nicht ganz. In 2 Wochen sind noch deutsche Meisterschaften im Rapid Surf. Die sind in Freiburg, laufen auch bei uns bei Spontent.
Perfekt. Dann sind in 2 Wochen noch die deutschen Meisterschaften und dann ist die Surf-Saison auch bei Spontent rum. Gut, ich glaube, das war's aus dem Firmenkontext, wenn wir nichts vergessen haben. Und dann können wir abdriften in die Sportwelt. Bengt hat noch was.
Über eine Sache muss ich da tatsächlich noch reden, weil ich habe ja gesagt, ich habe einen Vlog gedreht, aber normalerweise drehen wir die Vlogs ja immer mit unseren kleinen Osmos. Und das ist halt wirklich, also die sind echt geil. Jetzt musst aber du
erklären, was eine Osmo ist. Das ist so eine kleine Kamera.
Auf einem Gimbal. Die ist mini klein und dreht sich immer schön mit, wenn man das Gimbal schwenkt, das stimmt. Aber die hatte ich nicht dabei und ich habe das jetzt mit dem Handy gedreht. So, weil mir war das in Düsseldorf schon aufgefallen, aber einer unserer Kamerabrés hat dann gesagt so, mach doch mit Handy, die sind gut genug. Und ich so, okay, dann mache ich es mit dem Handy, das ist scheinbar gut genug. Und alter Vater, kannst du inzwischen geile Videos mit dem Handy aufnehmen. Ja,
natürlich.
Also wenn du da wirklich dir mal ein bisschen Mühe noch gibst, dann kannst du daraus einen Kinofilm drehen, ey. Also da kannst du wirklich einen Kinofilm shotten.
Ja, ist ja, wenn du die ganzen Stadion-Vlogs auf YouTube dir anguckst, die sind ja alle mit dem Handy gedreht, weil da kriegst du ja gar keine Kamera mit rein. Also die iPhones und Galaxy, Samsungs oder Google Pixels dieser Welt haben ja alle so eine Kamera dann da dran, wo du damit locker einfach ein gutes Video drehen kannst. Deswegen, also das wundert mich jetzt gar nicht so sehr.
Ja, mich hat es tatsächlich sehr abgeholt, weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe. Aber das wollte ich nur noch mal loswerden. Falls ihr irgendwo mal einen Vlog drehen wollt, reicht, wenn ihr das Handy nehmt.
So, nutzt einfach euer Handy. Ich habe gestern auch, das ist eine gute Überleitung, habe mir den Vlog von Dennis Schröder angeguckt. Zum Europameisterschafts-Halbfinale damals noch. Der dreht das auf jeden Fall auch immer mit dem Handy. Und ja, wird einen Final-Vlog geben, wird einen Europameister-Vlog geben, weil wir Basketball-Welt- und Europameister sind. Hast du es geguckt?
Nein.
Schande über dein Haus.
Runter. Ich weiß. muss sagen, okay, komm, wir sind komplett transparent und komplett offen. natürlich habe ich mich den ganzen Tag darauf gefreut, dass EM-Finale ist. Ich bin am Sonntag aus München zurückgefahren und worüber ich mich am meisten gefreut habe, Richtung Montabaur, war auf der A3 eine riesen Deutschlandfahne an der Brücke. Und ich habe gedacht, geil, Alter, wir bekennen Flagge für die Basketballjungs, für die Nationalmannschaft. Mega gut, habe mich drauf gefreut. Abends dann Football eingeschaltet und dann vergessen, ah fuck, 20 Uhr war ja EM-Finale.
Wow.
Muss aber auch sagen, ey, die letzten 5 Minuten im Halbfinale haben mich abgefuckt. So, es hat keinen Spaß gemacht zu gucken, weil die ganze Zeit alles nur unterbrochen war und noch weniger Spielfluss als bei einem NFL-Spiel war. Ich muss echt sagen, ihr wisst es sowieso, dass ich kein riesen Basketball-Ultra bin, aber das hat mich dann am Mittwoch wirklich noch so wenig abgeholt, dass ich dann dahinter auch gedacht habe, ich hatte 3 Gedankengänge. Mensch, geil, wir sind Europameister, Nummer 1. Nummer 2... schade, ich hab's verpasst. Nummer 3, egal, guck ich die Highlights.
Ja, also da bist du, ist aber wirklich Zweiteres das, was hängen bleiben muss, weil das Spiel, du kannst das natürlich nie mit dem Halbfinale vergleichen, weil...
Nein.
Ach, das schon ist, hinten raus. Ja. Also auf einem Niveau natürlich war mit hin und her und her und hin. Es war dann auch, wie viele, glaube ich, prognostiziert haben, es war halt genauso dieses Spiel gegen Türken, bei denen quasi alles lief. Also wo ich auch wirklich lange das Gefühl hatte, okay, heute soll es nicht wirklich sein. Nicht, weil wir irgendwie so super schlecht sind, sondern weil der Gegner wirklich extrem gut ist. Bei denen lief wirklich alles zusammen. Und dann bekommst du da hinten raus eine Schlussphase von wegen, ich weiß, was du meinst, in dem Finnland-Spiel und auch in dem Slowenien-Spiel. Komische Schiri-Entscheidungen, viele Unterbrechungen. Aber all das war im Finale nicht mehr. Das war Spielfluss für Spielfluss und wirklich Highlights auf beiden Seiten. Da hast du leider was verpasst.
Ja, absolut. Und das kreide ich mir auch an. So im Nachhinein hat man dann auch relativ schnell gemerkt, oh, okay, das war gerade schon was relativ Dickes, was da passiert ist. So, weil ja auch diese letzten 3, 4, 5 Minuten einfach krank waren. Also dieses Comeback von den Deutschen und dass Disco Dennis Schröder dann da nochmal ordentlich einen auflegt und den Ball von der Hallendecke dann an den ans Brett legt und der dann noch reinfällt für die Führung. Das war schon alles überragend und das war schon mega gut, aber man muss halt auch sagen, die Türken haben es auch richtig stark gemacht. Also die Türkei war ja wirklich bockstark in der Partie drin, von Minute 1. Ich glaube, es ging mit einem 14-2 los oder so. Was war da los?
Ja, 13-2. Also musste, und auch da, ich habe das Halbfinale der Türken nicht gesehen, aber das hast du ja so gehört. Ich glaube, die gewinnen mit 25 oder mit 30 in einem Halbfinale gegen Griechenland und Giannis, wo viele schon so drauf gucken. Okay, und jetzt nochmal, um euch alle so ein bisschen abzuholen, die Türkei, die haben mit Şengün einen NBA-All-Star, aber ansonsten ist das jetzt eine Mannschaft, die gut ist, aber das sind jetzt so Namen wie Chedi Osman, Shay Larkin, das sind keine NBA-Namen, sind gute Euroleague-Spieler. Und deswegen guckst du da vor dem Finale auch drauf und sagst eigentlich, das habe ich ja auch schon letzte Woche im Podcast gesagt, in einem EM-Finale musst du die eigentlich schlagen. Das sind jetzt nicht irgendwie Serben mit Jokic, wo du Außenseiter bist, sondern du guckst auf den deutschen Kader, guckst auf das deutsche Turnier und sagst eigentlich, okay, die musst du eigentlich schlagen. Und deswegen hat es mich schon fast im Vorhinein ein bisschen gewundert, wie stark alle über diese Türken geredet haben. Ich habe auf Magenta geguckt und die haben wirklich, also quasi den roten Teppich vor den Türken ausgerollt und meinten so von wegen, das ist das Beste.
Die waren plötzlich Brasilien 2002 im Fußball.
Quasi, das ist das Beste, was in diesem Turnier rumläuft. Und ich dachte so, ja gut, die machen jetzt hier auch einen so ein bisschen auf, wir unterschätzen den Gegner nicht, aber dann geht das Spiel los und also wie du es ansprichst, nach 3 Minuten steht es 13-2 und gar nicht, weil die Deutschen irgendwie super schlecht am Anfang spielen, sondern die Türken gehen, glaube ich, 6 aus 6, treffen jeden ihrer Würfe und das sind auch alles gute Würfe, alles gut offen rausgespielt. Und da habe ich so gemerkt, ui, okay, also ich habe noch nichts von den Türken gesehen, aber die sind real, die sind legit.
Ja, vor allem defensiv waren die ja auch brutal, ne? Also defensiv haben die ja überhaupt nichts zugelassen und Deutschland musste sich wirklich in jedem Ballwechsel einfach reinkämpfen. So, die mussten in jedem Angriff 100% geben und ich weiß nicht, also gerade am Anfang, die ersten 3 Viertel war bei Dennis Schröder ja auch noch nicht so viel los, da mussten dann halt andere übernehmen so, und ich glaube, Deutschland musste sich echt erstmal schütteln, vor allem nach dieser Anfangsphase, haben das aber halt auch geschafft, ne? So, und bei mir also ich habe mir heute Morgen die Highlights angeguckt, für alle, die es dann verpasst haben, Magenta hat wirklich Top-Highlights, die sind dann, glaube ich, 10 Minuten lang und du bekommst echt alles mit, Live-Kommentar mit dabei, also es ist wirklich auch nice geschnitten. So, und das hat Deutschland dann geschafft, sich zu schütteln. Aber diese Mannschaft hat vor allem echt eins an sich, was ich bei vielen anderen Mannschaften vermisse. Irgendwie schaffen die es immer, und zwar immer da zu sein, wenn es drauf ankommt. So, das war bei der Weltmeisterschaft damals so, das ist jetzt bei der Europameisterschaft so gewesen, bei Olympia haben wir auch ein bockstarkes Turnier gespielt. So, immer wenn es drauf ankommt, dann funktionieren die, dann greifen die Zahnräder ineinander und dann gibt da jeder auf dem Feld 100% und da habe ich massivsten Respekt vor.
Ja, und also für mich haben sie auch das gesamte Spiel über funktioniert, aber die Türkei hat einfach noch besser funktioniert. Ja. Und ich fand gerade, und das ist die Wahrheit, du hast über 35 Minuten nichts gegen Schengen machen können. Deswegen war so der Spielstil der Türken war, okay, wir probieren von draußen einen sauberen Wurf zu kreieren. Wenn der nicht da ist, geben wir den Ball irgendwie runter zum Lowpost in Richtung von Schengen und der wird's dann schon regeln. Und ich glaube, am Ende macht er auf jeden Fall über 30 und Deutschland findet eben 35 Minuten keine Mittel gegen den. Und deswegen fand ich auch, es war ja immer so 5-6 Abstand, dann ab Halbzeit 2. Deutschland ist immer so ein bisschen rangekommen, dann sind die Türken wieder weggezogen. Aber ja, du hast den Moment immer verpasst, quasi mal selbst in Führung zu gehen. Und das hat mir dann auch so ein bisschen, ja, oder hat mich ins Grübeln gebracht und dachte so, okay, ich glaube nicht, dass die Türken irgendwann anfangen werden, weg von diesem Stiefel zu gehen. Weißt du, weil der hat eben sehr, sehr gut funktioniert. Und das war in den anderen Spielen anders. Da war Deutschland auch mal hinten, aber da hattest du irgendwie so das Gefühl, okay, es braucht jetzt halt irgendwie diesen einen Moment und dann kippt das Spiel und dann fliegen die Dreier besser und dann verteidigen wir besser. Aber Deutschland hat auch, wie gesagt, davor in diesem Finale kein schlechtes Spiel gemacht, sondern du hast eben gegen eine Mannschaft gespielt, die noch einen Ticken besser war, bei denen auch alles funktioniert hat. Und dann ist das passiert, was dann häufig passiert gegen die Türkei. Und das weiß ich nicht, weil ich die so häufig gucke, sondern weil mir das dann einfach erzählt worden ist. Du guckst auf die Minuten und also Der Kollege Ataman, der anscheinend, nochmal, das ist jetzt für mich, ist europäischer Basketball wirklich auch so ein bisschen Neuland, absolute Trainerlegende, auch in Istanbul, der peitscht seine Spieler 40 Minuten durch. Da bekommt niemand wirklich eine große Pause. Osman hat, glaube ich, alle 40 durchgespielt und du hast gemerkt, wie die Türkei in den letzten 3, 4, 5 Minuten dieses Spiels wegen mir auch einfach nervös war.
Ja.
Aber die haben plötzlich angefangen, Bälle wegzuwerfen, die haben plötzlich angefangen, offene Würfe nicht mehr zu treffen. Und das ist die Konsequenz, wenn du quasi 35, 36 Minuten auf dem Feld stehst und Deutschland hat quasi den Luxus, mal ein bisschen durchwechseln zu können und dann ist vielleicht ein Schröder, dann ist ein Bonga, dann ist ein Andy Obst, dann ist ein Daniel Theiss, die sind alle so den Mühfitter und das hat für mich hinten raus den Ausschlag ausgegeben.
Ja, auf jeden Fall. Was ich mir dabei aber halt auch die ganze Zeit gedacht habe, so jeder redet dann jetzt über das letzte Viertel von Dennis Schröder, wo er auch wirklich einen aufgespielt hat, aber guck dir mal die Würfe von Isaac Bonga an. Also guck dir mal die Dinge an, die der sich nimmt und aus dem Niemandsland versenkt. Der hat ja in den letzten 5 Minuten, zumindest in den Highlights, war keiner mehr dabei, aber der hat ja nicht mehr einen Dreier verworfen. Und der hat 3, 4 Dinger von denen getroffen, die auch echt kompliziert waren. Franz Wagner rennt nach hinten und seine Verteidigungsarbeit ist ja wirklich crazy. Einmal sein Block da. Gibt's davon ein Foto? Gibt's das irgendwo bei Imago oder so? Wie er da über den Türken hinwegspringt und ihn vom Danken abhält?
Ich hab's noch nicht gesehen, aber
boah,
Bonga
schwach.
Bin ich.
Also, wo Justus Fotos Bonga, beim Basketball? Dann hätten wir das Foto.
Ja, wirklich, wo Justus Fotos? Also Bonga muss für mich nach der EM einen NBA-Vertrag kriegen. Das würde mich schockieren. Ja. Ist ja dann auch Finals-MVP geworden, weil das war, wie du es gesagt hast, der wirft keinen einzigen Dreier daneben, spielt nebenbei halt, wie gesagt, auch noch Defense gegen Schengen hat das nicht so wirklich gut gemacht, aber da hat kein Deutscher wirklich gut gemacht. Gegen den nicht haben sie einfach kein Mittel gefunden. Aber auch alle anderen, finde ich, wie du sagst. Also über Dennis können wir gleich noch reden, weil der am Ende quasi das Ding nach Hause bringt. Aber Dennis hat das schon auch im Interview gut gesagt. Ich finde Franz in der ersten Halbzeit unfassbar, wo du so gemerkt hast, okay, der reißt das Spiel an sich. Tristan da Silva war auch überragend mit 13 von der Bank. Und dann musst du aber, dann sind es wieder für mich die Kleinigkeiten hinter raus. Andy Obst macht kein gutes Spiel, trifft am Ende 3 wichtige Dreier. Weißt du, wo du denkst, an dem läuft das gesamte Spiel vorbei, der bekommt keinen Pass, weil die Türken ihn halt wirklich 40 Minuten in die Zange nehmen und ihm nicht mal irgendwie so ein Mühluft zum Atmen geben, bekommt dreimal so einen Mini-Mini-Moment, haut den dreimal rein. Daniel Theiss macht das gesamte Spiel keinen einzigen Punkt, keinen einzigen, ja. 90 Sekunden vor Schluss schmeißt er den Dreier rein. Erster Wurf des Spiels gefühlt, schmeißt den Dreier rein. Und dann kannst du über Dennis anfangen zu reden, wo du denkst, der wurde mir auch zu schlecht geredet. Dennis war halt extrem passiv. Dennis hat jetzt nicht so super viel seinen eigenen Wurf gesucht. Er hat nur einen Wurf in der ersten Halbzeit genommen, aber hat halt seine Mitspieler scheinen lassen. Deswegen war für mich das gar nicht so das große Problem, zu sagen, hey, okay, Dennis gibt uns jetzt heute nicht 20, 25. In der zweiten Halbzeit habe ich dann so ein bisschen gedacht, okay, als wir dann immer so 6, 7, 8 hinten waren, so langsam, also probier's zumindest. Wenn du dann deine Würfe nicht triffst, dann kannst du dir vorwerfen von wegen, heute war nicht mein Tag, aber ich meine, du bist Kapitän, das ist jetzt deine Zeit, du musst. Und er hat sich sehr, sehr lange Zeit gelassen, macht aber am Ende die letzten 6 Punkte und bringt uns nach Hause. Und vor allem auch, du hast gerade schon gesagt, wie er diese Punkte macht, was das für Würfe sind. Also der eine Korbleger, ich weiß, das lernst du in der Schule, der legt den nicht irgendwie auf dieses kleine Eckchen, sondern der legt das links oben, ganz oben am Brett hin, weil er eben über Schenkung drüber werfen muss. Das ist unfassbar mit seiner schwachen linken Hand. Und dann der Dagger, wo alle so ein bisschen Michael Jordan-Vibes bekommen, wie er da quasi einmal abstoppt, links reinzieht und den dann aus der Midrange reinpackt. Das war schon extrem lässig.
Ja, und da muss man halt einfach sagen, Nationalmannschafts-Dennis ist Prime-Dennis. Und da können wir uns halt 100%. Einfach wirklich alle unfassbar glücklich schätzen. Womit kann man es vergleichen? So ein bisschen Reverse Mesut Özil. Also, weil Mesut Özil in der Nationalmannschaft hattest du immer das Gefühl, da hat er keinen Bock, aber im Verein spielt er dann einen auf Sondergleichen. Und bei Dennis ist es halt genau andersrum. So, und da freue ich mich extrem drüber, weil in der NBA, der hat immer noch einen schweren Stand. Und natürlich wird dann jetzt auch irgendwie wieder die Gerüchteküche losgehen. So, ich glaube, im Vorfeld habe ich gelesen, wenn Dennis hier jetzt noch Europameister wird, dann kommt er in die Hall of Fame. So, ja, weiß ich nicht. Davon ist er auch noch ein bisschen was entfernt. Aber Er läuft halt zu seiner absoluten Primetime auf, wenn er dieses Nationaltrikot anzieht. Und da muss ich halt wirklich sagen, so ja, ich als Deutschland-Fan, das macht was mit mir. So solche Nationalspieler will ich haben, die sich halt wirklich dafür zerreißen, selbst wenn du aus Braunschweig kommst. So das akzeptiere ich dafür dann auch. Und mein Gott, ne, jetzt geht dann wieder, also es ist ja unter jedem Post gerade die Diskussion, Dennis versus Dirk. So, und ich habe einen ganz geilen Kommentar gelesen. Ja, Dirk ist der deutsche Goat, wird immer der deutsche Goat bleiben. Er ist NBA-Champion, hatte den heftigsten NBA-Finals-Run aller Zeiten und ist, glaube ich, Top 6 Schütze oder sowas im All-Time-Ranking. So, ja. Dirk ist der deutsche Goat und Dennis ist der deutsche Nationalmannschafts-Goat. Ist doch geil. Ist doch geil, dass wir uns da über 2 Goats unterhalten können.
Ja, also ich glaube, und da widerspricht ja auch niemand. Also natürlich ist Dirk Nowitzki der bessere Basketballer gewesen, aber Dennis Schröder ist Stand jetzt, und ich sage absichtlich Stand jetzt, weil wie gesagt, Franz und wie sie nicht alle heißen, die haben einfach noch 1-2 Jährchen länger, aber Dennis ist aktuell der beste deutsche Nationalspieler, den wir jemals hatten. Also guck dir die Legacy an, ich meine, also Europameister, Weltmeister. Nein,
der Weltmeister-MVP und Europameister-MVP inklusive WM und EM-Titel gewonnen ist.
Da habe ich auch einen Tweet gesehen, ich glaube, davon gibt es 4 insgesamt, also gut, Europameister, weil die ganzen Amis nicht Europameister werden können. Deswegen sind die Namen vor allem halt jetzt nicht so die ganz, ganz großen. Aber es gibt 4, die beides mitgenommen haben. Zusätzlich noch, wie gesagt, die EM-Bronze im eigenen Land, Olympia 4. Also es ist einfach eine goldene Generation, auch nochmal, wo die herkommen. 2019, Gruppen aus bei der WM gegen die Dominikanische Republik.
Der Weltnation also, aber,
sechs,
ne?
Also wissen ja, und sechs Jahre später, und 6 Jahre später
sind 2,10 Meter.
6 Jahre später bist du einfach Welt- und Europameister. Das ist so eine heftige Entwicklung. Und Dennis ist der Anführer, Dennis ist der Kapitän. Für mich ist er, also generell jetzt schon, das würdest du ja, wenn du es auf andere Sportarten überträgst, dann ist er auf jeden Fall schon einer der größten deutschen Athleten aller Zeiten. Ich meine, Fahne hat er auch schon alles getragen. Und dann auch einfach wieder, und das finde ich ja so den Skill, den du dann auch so einem Anführer und so einem Kapitän zuschreiben musst, in Spielen, wo du eigentlich nicht so viel Input hast, am Ende trotzdem zu wissen, okay, ich übernehme das Ding jetzt und ich bringe das Ding jetzt nach Hause und ich mache die letzten Punkte gerade in einem Sport wie Basketball, wo es halt, ey, okay, du spielst 39 Minuten und am Ende entscheiden die letzten 60 Sekunden. Und dann ist egal, wie du davor gespielt hast, sondern triffst du den letzten Wurf und triffst ihn nicht. Und dass er das jetzt sowohl im WM-Finale als auch im EM-Finale 2-mal geschafft hat, der ist durch, der ist fertig. Und wegen mir, dann lass sie doch alle reden, dass du in der NBA scheinbar deine Karriere jetzt nicht vergoldet hast. Ich finde die Hall of Fame-Diskussion, die ist valid. Auch nochmal, um da einen Punkt zu machen. Es gibt keine NBA Hall of Fame, weil ich das auch voll oft gelesen habe. Gut, halt in der NBA hat er halt nichts gewonnen. Es gibt nur eine Basketball Hall of Fame. So, Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan sind nicht in der NBA Hall of Fame, sondern die sind in der Basketball Hall of Fame. Und da gehören europäische oder dann quasi Erfolge bei der Weltmeisterschaft genauso hinzu. Ich sag nicht, dass er da sofort rein sollte. Weiß ich nicht. Aber, dass du da drüber diskutieren musst, nach zwei solchen Turnieren und dann zusätzlich noch sehr, sehr guten Europameisterschaft 2022 und dann noch Olympischen Spielen 2024. Ja, warum denn nicht? Also natürlich musst du drüber diskutieren.
Ich mache Rolle rückwärts, hast mich überzeugt, der muss rein. Und zwar, er muss jetzt rein. Also scheiß drauf, dass er noch spielt, der muss jetzt rein. Ja, ich finde es halt vor allem einfach so überragend, weil wie viele Sportler siehst du, die sich in so einem Moment in die Hose scheißen? So, ich weiß, wieder Fußballvergleich, aber Champions League Finale 2012. Uli Hoeneß berichtet danach, die haben sich alle verpisst. Keiner hatte Bock, einen Elfmeter zu schießen. Keiner hat Bock, da die Verantwortung zu übernehmen. Und Dennis taucht drei Viertel ab. So, der ist in drei Vierteln quasi nicht auf dem Feld und quasi nicht zu sehen. Und dann nimmt er sich aber trotzdem, woher auch immer, dieses Selbstbewusstsein, trotzdem in die Dribblings reinzugehen, sich trotzdem diese Würfe zu nehmen, trotzdem dann einfach dieses EM-Finale entscheiden zu wollen, wo ich dann auch sagen muss, ja, Alter, also mad respect, mehr kannst du dazu nicht sagen, dass er sich da halt nicht einscheißt, sondern dass er das einfach abhaken kann und sagt, mein wichtigster Wurf ist mein nächster. So, da sage ich halt wirklich, ey, es ist einfach, es ist heftig. So, und wir können alle extrem dankbar sein, dass wir Disco Dennis beim Basketballspielen zugucken dürfen.
Und zusätzlich, und natürlich, wir kennen ihn nicht persönlich, aber ich glaube ihm das wirklich, also der ist einfach ein guter Typ. Der ist einfach wirklich ein guter Typ, was du so in den Interviews am Ende rausholst. Der will Franz irgendwie bei der MVP-Vergabe mit aufs Podest holen, weil er sagt, ey, gut, ich bringe das Ding am Ende nach Hause, aber ohne Franz verlieren wir die erste Halbzeit mit 20 und geht dann auch quasi, bekommt den Pokal und gibt ihn erstmal allen Betreuern, bevor er ihn dann am Ende hochhebt. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die du natürlich irgendwie auch aus PR-Sicht machen könntest und sagst, ja gut, der ist gut beraten, aber ich glaube dem das wirklich, dass der so von Herzen ist. Und dass der einfach das Herz im rechten Fleck hat. Ich meine, spielt ein EM und macht gleichzeitig noch drei bilinguale Schulen in Braunschweig auf. Wo ja. Du mir so denken musst, also geil, dass du es machst, aber dass du das auch noch während eines Turnieres machst, wo du gerade quasi eine ganze Nation hinter dir hast, da habe ich einfach nur kranken Respekt vor. Und dann finde ich es auch, ich finde es auch geil, dass nicht nur Dennis, sondern jetzt generell diese gesamte Mannschaft irgendwie so ein bisschen so den verdienten Hype bekommen. Ich habe gerade gelesen, ich glaube, über 8 Millionen haben das Finale geguckt, was für Basketball, also gigantische Zahlen sind. Es
hätten 8 Millionen und einer sein können, sorry.
Deswegen, und dann auch gestern irgendwie so gesehen, dass da wieder 2000 beim Empfang in Frankfurt rumstehen. Es ist einfach, also du merkst so, Basketball ist halt angekommen im Mainstream. Es ist angekommen im Mainstream und das ist mehr als verdient mit den Leistungen.
Ey, und mach dir mal einen Begriff, ne? 8 Millionen, das ist 0,1% der Weltbevölkerung. 0,1% der Weltbevölkerung hat gesagt, wir wollen diese Deutschen jetzt hier im EM-Finale sehen. Das hat sich in meinem Kopf krasser angehört, bin ich ehrlich.
Ja, oder 10% der Deutschen, finde ich, hört sich auch krank an. 10% das, aller Deutschen cool. haben Fernsehen geguckt. Das ist schon heftig.
Ja, safe, absolut. So, und das stößt ja auch verdientermaßen dann diese Diskussion los, okay, wer ist denn jetzt eigentlich die zwei in Deutschland? Also ich glaube, die Basketballer wollen diesen Spot ja jetzt für sich claimen, habe schon viele Vergleiche mit dem Handball 2007 gelesen, dass es damals dieser glorreiche Run unter Heiner Brandt war und der Handball dadurch einen Boom erlebt hat. Deswegen mal eine offene Frage, also, was muss denn jetzt passieren, damit sie diese Vormachtstellung in Deutschland auch bekommen? Weil, ey, so Einzelerfolge, die hat die Nation schon immer abgeholt. Also so eine Handball-Europameisterschaft 2016 war es, glaube ich, da wo die Deutschen dann ja auch Europameister geworden sind. So da natürlich hat das dann wieder alle abgeholt und waren dann alle wieder Handballfans. Ich habe jetzt aber nicht wahrgenommen, dass danach dann plötzlich 2 Millionen pro Bundesligaspieltag eingeschaltet haben. So, was muss jetzt für den Basketball passieren, damit er das Ding nach Hause holt?
Nee, das nicht, aber ich finde der Handball, und das hat der Handball dem Basketball voraus, du hast in Deutschland das Glück, dass die besten Handballer in deiner Liga spielen. Und das ist im Basketball eben nicht so. Da spielen die besten Basketballer drüben über dem Teich und die deutsche Liga ist einfach nicht auf dem Niveau, dass du sagst, ey, okay, das ist jetzt die Liga, die irgendwie wöchentlich Tausende von Zuschauern in die Stadien und irgendwie dann nochmal Millionen vor die Bildschirme lockt. Da ist der Handball für mich schon auch noch, also wenn wir jetzt über den Ligabetrieb sprechen, klar vorne. Wenn du jetzt Nationalmannschaft denkst, dann musst du schon sagen, okay, die Basketballer sind ein bisschen erfolgreicher, Handball ist trotzdem, dann siehst du ja, Handball läuft öffentlich-rechtliche, das ist schon nochmal was anderes und die haben sich jetzt über die letzten Jahre schon auch dieses Standing erarbeitet, von wegen so ein bisschen, wir sind die Sportart Nummer 2 hinter dem Basketball. Aber was muss passieren? Ich finde, hinter dem Fußball natürlich. Du musst, finde ich, noch mehr Bewusstseinserweiterungen für eine deutsche Liga kriegen, die beim Basketball nicht so schlecht ist. Also alle reden immer, und ich natürlich auch, über die NBA, weil sie einfach mir mehr Spaß macht. Aber die deutsche Liga ist schon, die kann sich sehen lassen. Guck dir an, wir hatten eine geile Finals-Serie zwischen Bayern und zwischen Ulm und da rennen ja die ganzen Nationalspieler auch rum. Also Andi Obst, weißt du, die sind ja schon auch alle irgendwie bei den Bayern dann vertreten. Und deswegen finde ich, also natürlich, darfst nicht den Fehler machen und denken, okay, jetzt haben da 8 Millionen beim EM-Finale zugeguckt, jetzt rechnest du mal ein bisschen runter, aber 1 Million werden ja dann schon auch irgendwie Bundesliga gucken. also diese Transition hat noch bei keiner Sportart funktioniert, aber wenn du es schaffst, so ein bisschen diesen Hype mitzunehmen und jetzt gerade, das ist glaube ich nach der WM passiert, dass er dann quasi, wenn die Bayern irgendwie immer in der Halle waren und Andi Obst war dann dabei oder damals dann auch noch Isaac Bonga, dann wurden die eben als Weltmeister vorgestellt. Ja. Und wenn die jetzt da quasi als Europameister und Weltmeister in diese Hallen kommen, dann haben Leute da Bock, sich das anzugucken. Deswegen bin ich extrem gespannt, inwiefern es die deutsche Liga schafft, da jetzt quasi einen Hype drauf zu bauen. Das ist eine Riesenchance. Und ja, für mich ist Handball trotzdem noch die 2.
Ja, also Deutschland darf jetzt beweisen, dass wir aus den letzten Jahren von den Amis was gelernt haben. So, weil die haben diese Storyline-Erzählung perfektioniert. Nicht erst seit Drive to Survive, nicht erst seit allen anderen Netflix-Serien, die dann da unterwegs waren, sondern nein, die feiern ihre Sportstars auch als die sind, auf Social Media. Also guck dir die NFL an, wie sie auf den Taylor Swift-Hype-Train aufgesprungen ist. So, der offizielle NFL-Account hieß dann 2 Wochen NFL in Klammern Taylor's Version. So, ja, mein Gott, das musst du halt mitnehmen. Du musst jetzt diese Welle reiten und bau halt deine Stars jetzt zu Legenden auf. So, wenn du es dann jetzt schaffst, vor dem ersten Spieltag zu sagen, keine Ahnung, wann es losgeht, 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit, wir vereinen uns hinter der Nationalmannschaft, Andi Obst, the return of the first Avenger. So, dass du es dann halt irgendwie schaffst, da um diesen Typen so einen Hype zu kreieren, dass die Leute Bock haben, dem zuzugucken, so dann schalten auch die Leute ein, die sich mit Basketball einfach überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. So, die jetzt ihre ersten Berührungspunkte mit dem Basketball gehabt haben, so, du musst jetzt die Kids akquirieren. Du musst jetzt darauf gehen, dass die alle mit einem Dennis Schröder-Trikot in die Halle kommen. So, und da haben wir jetzt eine Riesenchance. Und ey, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie der Basketball damit umgeht. Weil da sage ich auch, meine Aufgabe ist das nicht.
Aber du hast gerade eine gute Bewerbung abgelegt. Also liebe Easy Credit BBL, Bengt ist bereit für euch.
Der ja, hat, aber Abwerbungsangebote müssen hoch sein, ne?
Okay.
Ihr habt ja gehört, was ich kann jetzt hier.
Ja, hast eine hohe Ausstiegsklausel in deinem Vertrag. Ja, was ich auch immer so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, man hat ja in den letzten Jahren schon probiert, also quasi den NFL-Weg auch auf die NBA zu übertragen und das hat nicht so richtig funktioniert, auch aus guten Gründen, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, aber ich finde auch vielleicht nochmal, ich will daran weiterhin noch glauben, dass man auch die NBA in Deutschland wieder groß machen könnte. Weißt du, weil du hast die Leute, du hast Franz Wagner wird die nächsten 10 Jahre in dieser Liga spielen und ist ein absoluter Superstar da drüben und das ist er in Deutschland noch nicht. Weißt du, wie ich meine? Und Dennis Schröder spielt da jetzt auch noch 2-3 Jahre und auch wenn er immer schlechter geredet wird, als er eigentlich ist, der ist auch ein Starting Point Guard in der besten Liga der Welt. Weißt du, ich meine, du hast die deutschen Leute, die du brauchst, um da irgendwie ranzuziehen und die hattest du ja in der NFL nicht mal. Also in der NFL bist du ja dann quasi full out einfach auf die Ami-Superstars gegangen und du hast quasi sogar eine Verbindung quasi, die du irgendwie zu einem neuen NBA-Zuschauer herstellen könntest. Also irgendwie, ey, okay, ich fiebere mit Franz mit, ich fiebere mit Dennis mit oder keine Ahnung, also ja, Hartenstein ist NBA-Champion. Deswegen, also irgendwann, das ist auch bei mir noch so vielleicht auf der Bucketlist, irgendwann natürlich auch NBA hier in Deutschland zu machen, weil ich da wirklich dran glaube, dass das ein Zweig ist, den man noch verfolgen könnte. Auch wenn es jetzt in den ersten Jahren nicht funktioniert hat. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass die da alle schlechte Arbeit gemacht haben, sondern einfach irgendwie. Ja. Ist auch schwierig, ist eine Riesenliga, die Anstoßzeiten sind kacke, ne?
Ist ja, alles genau, in der das Nacht. Ist das Ding. Also ich finde, das ist halt keine Einbahnstraße, sondern es braucht dann auch den Schritt von der NBA, sich europäisieren zu wollen. So, weil die NFL macht das seit jeher mit London Games. Die versucht sich zu globalisieren.
Aber es kommt jetzt
Das kommt jetzt. So, aber du musst dich dann ja auch wirklich an den europäischen Markt anpassen, weil du wirst den deutschen Zuschauern nicht mit 82 Regular Season Games kriegen. Wirst du nicht. Punkt. So, dafür ist dieses Sportsystem uns einfach zu fern. Und dafür laufen die Spiele dann halt alle um 3 Uhr nachts so und das ist einfach null zuschauerfreundlich. Und in der NFL, wann hast du die samstags 15:30 Konferenz? Richtig, sonntags 19 Uhr. Wann hat der Deutsche Zeit? Sonntags 19 Uhr. So, die NFL hat sich halt durchaus, also sie ist sich bewusst, was passieren muss, um auch europäische Märkte zu erschließen. Und da, also wenn du sagst, es passiert, dann bin ich da gespannt drauf, weil ich nehme das in den letzten Jahren von der NBA noch nicht wahr.
Das ist ein Vergleich, der sprengt jetzt auch die Grenzen, aber die NBA, die NFL hat sich ja nicht an Europa angepasst, sondern das NFL-System war schon immer so. Das NFL in Amerika ein Sonntagnachmittag oder ein Sonntagmittag, Sonntagnachmittag-Ding ist und das dann aufgrund der Zeitverschiebung einfach besser reinpasst, während Basketball in Amerika eher eine Abendveranstaltung ist und die NBA ist ja schon den Schritt gegangen. Es gibt die 19 Uhr und die 21 Uhr Timeslots, gerade auch auf den Sonntag. um quasi auch in anderen Kontinenten stattzufinden. Ich meine, wir haben ein Paris-Game, wir bekommen ab jetzt sowohl ein London-Game, oder ich glaube, es ist ein Manchester-Game und das Berlin-Game quasi dazu. Also die NBA hat ja schon auch Lust, nach Europa zu expandieren, weil sie auch einfach Richtung NFL gucken und sagen, hey, guck mal, wie perfekt das da aufgeht drüben. Und wie gesagt, nochmal, ich glaube, dass du genug Bausteine hast, um diese Sportart und um diese Liga auch in Deutschland groß zu machen. Was aber nochmal, und da ging die Diskussion los, nicht davon ablenken soll, dass wir eine geile deutsche Liga hier haben bei uns. Und da, also da Gründe genug sind, die auch zu gucken. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen von dem Hype, der jetzt auch vollkommen zurecht um diese deutsche Nationalmannschaft entstanden ist, sich sowohl auf die deutsche als auch vielleicht so ein bisschen auf die NBA überträgt.
Ja, das ist so, aber ich sag auch, was die BBL dann auf jeden Fall braucht, ist halt auch eine Top-Klasse-Produktionsfirma, die sich dann um die Übertragung der Basketball-Bundesliga-Spiele kümmert.
Bin ich mal gespannt, was das gibt. Also wenn er in den nächsten Wochen BBL guckt und irgendwie mal einen Bildwackler sieht, dann wisst ihr, wer schuld ist.
Ja, Martin Stuber, ihr könnt ihm in die DMs leiden, da freut er sich immer sehr drüber. Gut, ausführlicher Basketball-Talk heute mal, hat mir gefallen, aber hat wahrscheinlich dir auch gefallen. Das ist das meiste, was Basketball hier, glaube ich, jemals an Screentime bekommen hat, oder?
Ja, und jetzt dann auch die nächsten, aber ist auch okay, jetzt dann auch die nächsten Jahre wieder nicht mehr. Wir kommen zur WM 2027, wo ich auch heute gelesen habe, wo findet die statt? Dreimal das Raten.
In Deutschland.
Nein. Schön wär's.
Warte, die WM 2027, wo sie stattfindet.
Du warst auch schon mal da.
In Katar, na toll. Ja, hey,
herzlichen
klasse.
Glückwunsch. Hey, ja, toll, ja.
Dennis Schröder läuft mit Regenbogenbinde auf. Das würde mich dann wiederum freuen. Ja gut, dann sehen wir uns in 4 Jahren wieder.
Ja.
Ja. Ja
gut. Okay, gut. Was machen wir noch? Wir haben noch 10 Minuten.
Ja, okay, in den 10 Minütchen. Boah, ich weiß nicht, also mein Wochenende, ich habe schon wenig Fußball geguckt, dadurch, dass wir auf dem Red Bull Pool Clash waren, aber ich glaube, es ist ja jetzt auch nicht so viel Irres passiert, ne? Also den größten Scheiß, den haben wir ja letzte Woche schon irgendwie abgehandelt. Ah, das hast du gerade noch auf dem Schirm.
Ja, und okay, lass einmal ein bisschen Bundesliga machen. Also ja, ich habe gedacht, dass wir mit Ceoane den ersten Trainer verloren haben, dann habe ich mich dran erinnert, dass Erik den Haag ja auch schon rausgeflogen ist.
Ja, nach 2 Spieltagen.
Ich habe mich letzte Woche schon drüber aufgeregt. Bei Gladbach kann ich sogar ein bisschen mehr nachvollziehen, weil Ceoane jetzt schon letzte Saison nicht funktioniert hat. Also es ist niemand, den sie neu geholt haben, um ihn dann nach 3 Saisons irgendwie also rauszuschmeißen. Aber ich finde das schon wieder nach 3 Spieltagen. Ich bin da kein Fan von der Entwicklung. Wobei du eben sagen musst, der Gladbacher Saisonstart ist respektlos. 3 Spiele, ein Pünktchen, 0-0 gegen den HSV und dann verlierst du gegen einen schlechten VfB, wie ich jetzt, wie gesagt, im Nachhinein, glaube ich, auch immer eher sagen muss. Und zu Hause 4-0 gegen Werder, dann
ja,
also dann hast du auf jeden Fall genug Argumente, ihn rauszuwerfen.
Ja, und vor allem Werder Bremen ist jetzt auch nicht sagenhaft in die Saison gestartet. Ne? Also klar, da ist ein 3-3 gegen Leverkusen, aber das war unter Erik ten Hag auch sehr hanebüchen, was da passiert ist. Von Frankfurt hast du dich abschlachten lassen. Ich finde, Bremen hat einen sagenhaft schlechten Eindruck auf dem Transfermarkt hinterlassen. Also wenn du da 4-0 untergehst, dann müssen auch alle Alarmglocken angehen. So, und wir hatten uns ja im Saisonausblick auch darüber unterhalten, dass ich finde, in Gladbach wird deutlich mehr Negatives laut als Positives. Und der Trend setzt sich fort. So, und es ist jetzt die nächste Hiobsbotschaft, die kommt, aber ich glaube, es ist eine notwendige, weil da wahnsinnig viel Unruhe im Verein ist und die Entwicklung ja auch einfach nicht stimmt. Also Ceoane ist ja jetzt auch schon eine Weile da und schafft es nicht, Gladbach in ruhige Fahrwasser zu bringen. Und dann sieht es natürlich scheiße aus nach 3 Spieltagen, dann hättest du dich lieber vor der Saison getrennt. Aber ey, wenn du dann mit Ceoane reingehst und sagst, du kriegst noch eine letzte Chance und dann hast du 3 Spiele und stehst mit 0-5 Toren da, also wirklich in 3 Spielen nicht einmal gefühlt gefährlich aufs Tor geschossen zu haben, so ja, dann hast du irgendwo ein Problem in der Truppe. Und da sage ich, mit der Trainerentlassung habe ich echt kein Problem. Also ich war da, weil er halt auch lang genug da war, weil er seine Chance bekommen hat. Und ja, wenn du dann halt gegen wirklich nicht gute Bremer mit 4-0 zu Hause untergehst, ja, dann ist es keine Überraschung, dass du deinen Hut nehmen musst.
Nee, wahrscheinlich nicht. Vor allem hast du dir das Meme gesehen, ich glaube, Ceoane ist in Leverkusen rausgeflogen, 2 Jahre später wird Leverkusen Meister, habe ich heute Morgen gesehen bei Wurms, okay, Gladbach bucht dann auch schon mal für 2027 den Rathausbalkon.
Ja, sollten sie tun, ich glaube, sind ähnliche Voraussetzungen. Wenn sie jetzt Zinedine Zidane als Nachfolger ranholen, dann sage ich sogar, gibt's eine Chance.
Ja, mal gucken. Ja, was ich dann noch lustig, oder natürlich irgendwie, ich verstehe es nicht, natürlich alle reden über dieses HSV-Bayern-Meme und dann guckst du nach 30 Minuten in deine Kicker-App und siehst, es steht 4-0.
Ja.
Und denkst dir so, das kann doch nicht wahr sein. Also wie funktioniert das? Natürlich der HSV-Bundesliga-Neuling, aber die können doch eigentlich verteidigen und dann können sie es scheinbar nicht.
Ja. Also machst du irgendwo Tippspiel mit? Ich glaube, du bist bei 15:30 noch angemeldet, aber da tippst du nicht. Bist du irgendwo
in
einem Tippspiel?
Ich bin in der Kick-Tipp-Runde drin. Aber ja, da habe ich nicht 5-0 getippt. Ich habe, glaube ich, was habe ich gesagt? 3-1? Also relativ wirklich sehr, sehr konservativ getippt.
Also ich bin aufs Meme, bin auf 8-0 gegangen und dann steht's zur Halbzeit 4-0 und meine Fresse, habe ich angefangen zu träumen. Ich habe mich schon geärgert, dass ich dann nicht mit einem 5er auf ein -7er Handicap auf Bayern gegangen bin, bis ich mir und dann gedacht habe, ey, da hätte ich ja fett abcashen können, bis mir dann aufgefallen ist, ah nee, ist der HSV, war wahrscheinlich eine Zweierquote.
Ja. Und dann haben sie ja hinten raus. Also ich glaube, wenn die Bayern wirklich ernst gemacht hätten und haben ja dann auch quasi in der zweiten Halbzeit, gut, das wäre eine ordentliche Packung geworden.
Sag ich wirklich. Also Nicholas Jackson ist dann ja zumindest mal zu seinem Debüt gekommen. Aber keine Ahnung, wenn da dann wirklich alle noch irgendwie motiviert bis in die Zehenspitzen sind. Ich sag mal so, wenn Bayern HSV das Heimspiel am 34. Spieltag gewesen wäre und Borussia Dortmund mit 8 Toren Vorsprung auf Platz 1 aber punktgleich ist, dann gewinnt der FC Bayern das zweistellig. Und das ist auch der große Unterschied zu Deutschland WM 2022, wo wir ins dritte Gruppenspiel reingehen und da gegen Costa Rica spielen und Hansi Flick sich dann vor dem Spiel hinsetzt und sagt, ja, nee, also ich rede jetzt nicht davon, den Gegner abzuschlachten, das ist ja auch ein bisschen respektlos. Nee, Mann, das ist deine Aufgabe! Und ich glaube, die Bayern hätten das gekonnt.
Wir konnten das damals nicht, Bank, falls du das schon verdrängt hast. Wir haben 2-2 gegen Costa Rica gespielt.
Haben wir nicht 4-2 gewonnen?
Ah, oder nee, doch, stimmt. Ja, okay, Storno.
Also erstes Storno, war Japan, Storno,
wir haben 4-2 gewonnen. Spanien, aber wir konnten es trotzdem nicht. Wir lagen wir nicht irgendwie 2-1 sogar hinten?
Nee, ich glaube, wir haben geführt, wir haben die ganze Zeit geführt. Aber ja, also es war halt da das Parallelspiel Spanien, Japan. Da hat Spanien dann ja Arbeitsverweigerung betrieben. Wir hätten damals schon anfangen müssen, Spanien zu hassen, ey. Also wirklich, wenn wir dann mit dem Hass aufs Feld gegangen wären. Naja, ich mach die alten Kamellen nicht wieder auf. Aber ey, Bayern sieht krass aus, muss ich wirklich sagen. Die lassen den Neubundesligisten wirklich zu keinem Moment ins Spiel kommen. Jetzt werden halt die Schäfchen gezählt. So, jetzt geht's in der Champions League los und über Chelsea wurde sich die letzten Jahre viel lustig gemacht, viel zu Recht lustig gemacht. Ich habe die Club-WM nicht geguckt, aber da haben sie ja zumindest mal einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht und den amtierenden Champions League-Sieger im Finale auseinandergepflückt. So, da bin ich halt schon wirklich gespannt. Jetzt kommt's halt drauf an, weil Bundesliga ist Pflicht, Champions League ist Kür und da dürfen die Bayern diese Woche loslegen.
Also sie legen los gegen Chelsea und ich habe die Calcio Champions League Prognose gesehen, ohne, das ist jetzt auch wieder, ich bin jetzt nicht so super tief drin im englischen Fußball, ich glaube, da haben 2-3 Chelsea tatsächlich auf Champions League Winner getippt. Also die haben scheinbar echt extrem viel richtig gemacht und die Ergebnisse geben ihnen schon recht. Ich habe auch gestern auf Twitter gesehen, ich glaube, du hättest 125.000 Euro dir relativ einfach bei Wer wird Millionär verdienen können. Da war die Frage, welcher einzige europäische Topclub hat es geschafft seit Mai, alle drei Titel quasi zu gewinnen, Conference League, Europa League und Champions League. Und zur Auswahl waren irgendwie die Bayern, Barcelona, Real Madrid und Chelsea.
Seit Mai drei Titel, Conference League, Europa League und...
Ja, weil Chelsea und Champions League, weil Chelsea hat quasi im Mai die Conference League gewonnen. Und Champions League und Europa League haben sie davor schon mal gewonnen.
So rum. Und ich dachte jetzt gerade, die haben im Mai Champions League, Conference League,
Europa
League
und
Club-WM haben sie auch noch geholt. Die sind auch noch so Weltmeister geworden, haben den Handball-Europameisterschaftstitel noch nach Hause geholt. Kukureya spielt jetzt für Chelsea.
Wahrscheinlich. Also deswegen, das ist auf jeden Fall eine Standortbestimmung für die Bayern, weil die Londoner da wirklich stark geredet werden. Aber ey, das Spiel, auf das ich mir wirklich am meisten freue, ist Frankfurt gegen Gala, Alter. Das wird das Internet brennen lassen, das wird Frankfurt brennen lassen. Da freue ich mich wirklich drauf. Mein Gott, man kann von Abdu halten, was man will. Ich glaube, jeder weiß, über wen wir reden hier. TikToker von Galatasaray, der gerne mal ein bisschen provoziert.
Oh mein Gott, wir sind die beste Mannschaft der Welt. Wir haben Leroy Sané geholt. Er ist wirklich der beste deutsche Spieler, den hier gegeben hat. Er hat mit Bayern Champions League gewonnen. Oh mein Gott, und jetzt haben wir noch hier im Tor, da kommt vielleicht der Ederson, wow, Weltklasse Torhüter, wir sind beste Mannschaft der Welt, Victor Osimhen, Alter, bester Stürmer, wo ihr gegeben hat.
Also falls ihr Abdu nicht kennt, jetzt kennt ihr ihn.
Ja, und natürlich, Leute können ihn nervig finden, ich sage schon, der macht das schon auch alle sehr, sehr bewusst und ist eigentlich, glaube ich, natürlich ein cleveres Kerlchen. Und ich finde es weiterhin unterhaltsam, ich gebe mir das gerne, ich kann auch drüber lachen und drüber schmunzeln. Und ich freue mich wirklich auf Frankfurt gegen Galatasaray, in vielerlei Hinsicht.
Ja, ich mich auch. Also war etwas verwundert vom Frankfurter Auftritt am Freitag, wobei ich finde, sie haben nicht schlecht gespielt, hatten halt einfach ein bisschen Pech in ihren Abschlüssen, aber unter normalen Umständen hätte ich aktuell gesagt, Frankfurt zieht Leverkusen die Hosen aus, so wie Frankfurt die ersten beiden Wochen aufgetreten ist.
Ja, aber bei Leverkusen ist, also da finde ich schon, die haben, also denen tut der frische Wind auch echt gut.
Ja, ey, weißt du? offensichtlich, aber das fand ich, war nicht einzuschätzen. So, das war im Vorfeld nicht zwingend klar, was Kasper Juhlmann da in Leverkusen bewirkt. Und Frankfurt hat mir halt richtig gut gefallen, aber ich glaube, dass die Jungs dann auch nochmal ganz anders angezündet sein werden, wenn dann, in Frankfurt im Stadion die Champions League-Hymne laufen wird. Also das wird Hühnerpelle und ey, falls ihr aus Frankfurt kommt, macht die Wohnung brandschutzsicher. Geht vielleicht jetzt nochmal los und schließt euch eine Hausrat ab und lasst euer Auto auch noch darauf versichern, weil das kann krachen. Also das kann wirklich krachen. Wo ich gerade Kasper Juhlmann angesprochen habe, ein letztes Thema noch. Hättest du mir gesagt, vor der Bundesliga-Saison, dass Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg das emotionalste Spiel der Saison wird, dann hätte ich dir eine geklatscht. Aber inzwischen unterschreibe ich das zu 100%.
Oh, den Querverweis verstehe ich nicht.
Christian Eriksen ist zurück in der Bundesliga. Oder was heißt zurück in der Bundesliga? Ja, Christian Eriksen ist in der Bundesliga. Na, Kasper Juhlmann war sein Trainer 2021, als Eriksen auf dem Platz zusammengeklappt ist und einen Herzstillstand erlitten hat. Und das Wiedersehen, ich glaube, das wird Hühnerpelle pur. Also, wenn da nicht Fußball-Deutschland mit Edits steil geht und wirklich die emotionalsten und traurigsten Lieder darunter legt mit dem Querverweis, am Ende wird dann doch alles gut. Ja, dann bin ich raus. Also wirklich, dann kein Fußball mehr für mich.
Ja, okay, also das wusste ich jetzt tatsächlich natürlich nicht. Für mich ist es... Ich finde den Eriksen, gut, nochmals habe ich auch letzte Woche schon gesagt, der ist also geil, dass er wieder Fußball spielt. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt immer, also der ist kein Unterschiedsspieler mehr in dem Sinne, dass er jetzt Wolfsburg irgendwie arg viel besser macht. Aber natürlich, wenn es das Wiedersehen ist, dann ist das auf jeden Fall für die emotionale Schiene natürlich ein tolles Spiel. Ich habe noch ein kurzes letztes Thema, weil wir da ja quasi immer Updates versprochen haben. Spieltag Nummer 2 in unserer NFL Fantasy League ist vorbei. Mhm. Bank steht 2-0. Ich stehe 0-2.
Jordan Love und Aaron Rodgers. Ich habe es von vornherein gesagt, das ist das Dreamteam. Wie lief dein Fantasy-Matchup?
Extrem. Diesmal mache ich mir, und deswegen bin ich auch echt extrem guter Dinge. Ich verliere meine Runde mit 130 zu 140, wo ich sage, gut, da kann ich mir nichts vorwerfen lassen.
Ja.
Nächste Woche gegen Jona. Sag ich ehrlich, wenn ich das dann verliere, und da geht es dann wirklich für mich all out nur ums Gewinn. Wegen mir gewinne ich mit 90 zu 80 Punkten, aber ich möchte nicht gegen Jona verlieren.
Ja, verstehe ich, aber ich sag dir ehrlich, Jona hat auch kein schlechtes Team.
Nein, also
der hatte das ein oder andere Mal echt ein bisschen Pech.
Team.
Ja, bis auf seine Kicker halt, weil er da mit Gay und Ficken wirklich nur auf Name gegangen ist. Und die performen halt auch wirklich einfach gar nicht für ihn. Ich glaube, Sam Ficken ist sogar einfach raus. Also der ist ein Free Agent und Jona hat ihn trotzdem im Team. Das ist halt wirklich ein Statement. Ich weiß nicht, hatte ich letzte Woche schon davon erzählt, dass Lukas gegen immer seine Spiele verliert und mit den meisten Punkten aller Zeiten? Es zieht sich durch. Also wirklich, Lukas hat ein Phänomen, das alle ihm gegenüber Testo geballert haben. So, der spielt gegen Felix. Wen hat Felix Stollenberg, mein anderer Podcast-Kollege, in seinem Team? St. Brown, Amon-Ra St. Brown, der wirklich 40 Punkte.
Das ist unfassbar. Ja.
Das ist die Hälfte der Punkte, die Jona letzte Woche gemacht hat. Die hat ein Bree gemacht. So. Und wirklich, wir hatten halt Sonntagabend, wie gesagt, auch ein bisschen Football geguckt. Und ich habe mit Jona zusammen geguckt und jeder Schnitt in der Red Zone war auf St. Brown, der wieder irgendeine tiefe Bombe gefangen hat. Jona hat das am Anfang noch nicht so verstanden, aber ich habe ihm dann immer gesagt, guck mal, das ist schlecht für dich. Guck mal, das ist schlecht für dich. Und beim dritten Mal hatte er dann auch schon keinen Bock mehr, Amon-Ra St. Brown zu sehen. Aber das war ja Lukas. Nee, genau. Aber wir haben uns dann einfach über St. Brown gefreut. Aubrey, der Kicker, hat 22 Punkte gemacht, weil der ein Game-Tying-Field-Goal aus 64 Yards schießt und dann noch ein Game-Winning-Field-Goal in der Overtime. So, das passiert nicht. Und wann passiert das? In Spielen gegen Lukas. Also wirklich, es ist egal, wen du gegen Lukas aufstellst, das wird der erfolgreichste Spieltag, den du jemals in deiner History hattest. Du darfst dich auf deinen wahrscheinlich 5. oder 6. Spieltag freuen.
Ja, wie gesagt, ich bin weiterhin guter Dinge, auch wenn ich erstmal hinten liege, was unser Fantasy-Game angeht. Und hoffe, dass ich dann nächstes Wochenende gegen Jona punkten kann. Gut, ich muss weiter, Bengt.
Gut, so machen wir es. Jordan Love auf die 1. Schöne Woche euch.